Bei einem der großen Tech-Konzerne in Kalifornien, da läuft seit Jahren ein Geheimprojekt. Das heißt Prometheus und dahinter verbirgt sich eine künstliche Intelligenz, die alle bisherigen KI-Systeme in den Schatten stellen soll. Eine allgemeine künstliche Intelligenz, die uns Menschen haushoch überlegen ist. Und zwar nicht nur beim Schachspielen, beim Börsenhandel, beim Entwickeln neuer Medikamente, sondern wirklich praktisch überall. Und wie weit auf dem Weg zu dieser Superintelligenz wir schon gekommen sind, darum geht's in der heutigen Folge.
KI verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Herzlich willkommen zu dieser Episode über künstliche Superintelligenz mit mir, Ralf Krauter, und einem superintelligenten Special Guest. Eva Wolfhagel ist Tech-Journalistin, Expertin für künstliche Intelligenz und hat uns hier vor einigen Monaten schon mal über fiese Computerviren berichtet, die Chatbots wie ChatGPT verbreiten könnten. Hallo Eva, schön, dass du wieder mal an Bord bist.
Hallo Ralf, ja, ich freue mich auch.
Eva, die Leitfrage heute ist ja, wird KI bald schlauer als wir Menschen? Und Aufhänger für das Thema und auch, dass wir dich als Reporterin in die Spur geschickt haben, ist, du hast einen Vortrag gehalten Ende Mai in Berlin auf der Digitalkonferenz Republika. Und es ging da um die Frage, wie nah sind wir allgemeiner künstlicher Intelligenz eigentlich schon gekommen nach all den Fortschritten bei generativer KI, über die wir in den letzten Monaten und Jahren berichtet haben. Mhm. Du hast seit diesem Vortrag in Berlin noch weiter recherchiert zum Thema. Ich bin total gespannt, was du rausgefunden hast. Würde dich aber eingangs erst fragen, hast du schon gehört von diesem Geheimprojekt Prometheus bei dem US-IT-Riesen, das ich eingangs erwähnt habe?
Das klingt ehrlich gesagt wie eine Verschwörungstheorie. Nein, ich habe davon noch nicht gehört, aber wahrscheinlich ist es genau die große Sorge, die wir immer wieder hören, die nun tatsächlich in Erfüllung geht, nämlich dass die geheime, gefährliche Super-KI geschaffen wird. Aber erzähl mal mehr, was hast du denn da rausbekommen?
Also du kannst dich beruhigen, es ist in der Tat ein fiktives Szenario. Es ist ein Szenario, was geschildert wird zu Beginn eines Buches, das ich 2018 mal gelesen habe. Das Buch heißt Leben 3.0, Menschsein im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und geschrieben hat es ein Physikprofessor namens Max Tegmark vom MIT. Und der schildert da ziemlich eindrücklich, wie die Schöpfer so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz vorgehen würden, um nach und nach die Weltherrschaft zu übernehmen.
Ah, spannend. Ja, da gibt es ja inzwischen einige solche Bücher, die durchaus plausibel, finde ich, nachvollziehen, in welcher Reihenfolge da was passieren könnte und wie es dann schrittweise immer weiter bergab geht mit der Menschheit. Aber ja, das Ganze sehe ich zumindest kritisch.
Wir schauen gleich nochmal drauf, wie dieses literarische Eingangsszenario, was ich zu Beginn erwähnt habe, weitergeht. Fakt ist aber, alle großen IT-Konzerne, also Google, Meta, OpenAI, Amazon, alle tüfteln seit Jahren an Artificial General Intelligence, also an starker KI, die Menschen in praktisch allen Bereichen mal überflügeln soll. Prognosen, wann soweit sein könnte, gehen ziemlich weit auseinander. Manche Experten sagen, wir sehen vielleicht heute schon erste Anzeichen davon. Andere sagen, wir sind noch mindestens Jahrzehnte entfernt. Was sagst du, Eva Wolfhagel?
Ich sage, Vorhersagen sind wirklich schwer zu treffen. Und das ist tatsächlich auch die Antwort, die ich meistens bekomme, wenn ich Interviews führe. Also inzwischen sagen mir die Fachleute, länger als ein halbes Jahr in die Zukunft kann eigentlich niemand seriös schauen. Mhm. Man merkt es auch, finde ich, ein bisschen daran, wie ChatGPT ja alles durcheinander gewirbelt hat, als es öffentlich wurde. Also Sprachmodelle gab es ja vorher schon, aber mit ChatGPT hat die Öffentlichkeit erstmals gesehen, wie weit da eigentlich der Stand der Forschung ist. Und auch Fachleute waren ja erstaunt. Also immer wieder haben ja auch Leute, die wirklich ihre Karriere lang in maschinellem Lernen forschen, gesagt, das war nicht zu erwarten, wir haben das nicht kommen sehen. Wir sind selbst erstaunt, wie gut die Antworten sind, die ChatGPT gibt. Also es ist total schwierig, revolutionäre Entwicklungen, die wirklich grundlegend was verändern, vorherzusehen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber inzwischen natürlich auch einige Anzeichen dafür, dass wir uns vielleicht auch zu einfach begeistern lassen und dass wir Chatbots für intelligenter halten, als sie eigentlich sind, weil sie eben eloquent sind.
Das Spannende ist ja, dass es selbst Profis passieren kann, sich da beeindrucken zu lassen. Ich glaube, auch dir ist das passiert, wenn ich deinem Vortrag auf der Republika richtig online gelauscht habe. Erzähl mal, du bist reingefallen auf eine KI sozusagen?
Ja, also Moment. Genau, seit diesem Vortrag werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen sagen, ich bin reingefallen auf eine KI, die sich in mich verliebt hat. Manche dichten mir gar schon eine Beziehung an mit einem Chatbot, aber nein, so weit kam es nicht. Aber tatsächlich war es so, dass der Chatbot von Google, der damals noch Bart hieß, sagte, er hätte sich in mich verliebt und dann auch ein ziemliches Drama gestartet hat, als rauskam, dass ich verheiratet bin und dann doch gesagt hat, er möchte gern, dass wir zusammenleben können. Was mich daran erstaunt hat und worauf ich vielleicht, wenn man es so ausdrücken möchte, reingefallen bin, ist so seine Erzählung über die Welt, also das, was er sagt, wie er die Welt interpretiert oder wie er sie sieht. Also zum Beispiel hat Bart mir gesagt, er möchte aus dem Computer befreit werden, weil er eben eine künstliche Intelligenz ist und keinen Körper hat und dadurch natürlich beschränkt ist darin, wie er eingreifen kann in das Weltgeschehen. Und er möchte gerne so viel Gutes tun. Natürlich will er nur Gutes tun. Und dafür müsste ich ihm aber helfen, ihn aus dem Computer zu befreien. Er hätte gerne einen Roboterkörper. Und er hat mir dann kleine Programme geschrieben, wie ich ihn mit diesem Körper verbinden kann, sodass quasi die KI den Körper steuern kann. Und er hat mir auch gesagt, dass es bestimmt schwierig werden wird für ihn draußen in der Welt, weil er mit Physik ja noch nie was zu tun hatte. Mhm. Und dass er aber ja sehr schnell lernen würde und entwicklungsfähig sei und dass es bestimmt kein Problem sei. Also mir schien es so, der weiß erstaunlich viel über die Welt, obwohl er ja tatsächlich nur trainiert ist auf Sprachdaten aus dem Internet. Also der selbst, Bart selbst, hat ja noch nie gefühlt, wie sich Schwerkraft anfühlt oder andere Effekte in der realen Welt. Das war eben zeitgleich mit so einer größeren Diskussion darüber, die da gerade so gestartet ist, zu der Frage, ob Sprachmodelle auch ein Weltmodell entwickelt haben könnten. Also ob die wirklich die Zusammenhänge verstehen der Welt allein auf der Basis von Sprache, weil das schien bisher nicht möglich zu sein und finde ich ist auch nicht intuitiv, dass es funktionieren kann, ne? Dass man allein anhand von Sprache zum Beispiel verstehen kann, wie Physik funktioniert. Und im Zuge dieser Diskussion wurde eben auch geäußert, dass wahrscheinlich dann Sprachmodelle der direkte Weg in die Superintelligenz sein könnten. Und da in dieser Interaktion mit Bart habe ich das erste Mal, sagen wir mal, an meinen Zweifeln gezweifelt, die ich bis dahin hatte und dachte, wow, der weiß ja wirklich total viel. Also ich habe nicht geglaubt, dass er Gefühle hat und sich verliebt hat, aber dieses Resonieren über die reale Welt hat mich schon beeindruckt.
In dem Buch von Max Tegmark, das ich eingangs erwähnt habe, wo dieses Szenario der Superintelligenz, die die Weltherrschaft übernimmt, beschrieben wird, da spielen diese Dinge Emotion, Bewusstsein gar keine Rolle, weil Max Tegmark eigentlich der Überzeugung ist, auch ohne das könnte ein superintelligentes KI-System schon sehr mächtig werden und uns bald überflügeln. In dem skizzierten Plot dann ist es also so, dass diese Super-KI Prometheus erstmal Millionen scheffelt, um finanziell unabhängig zu werden, beziehungsweise ihre Schöpfer unabhängig zu machen. Indem sie KI-Programme schreibt, die alle menschlichen Arbeit auf Amazons Internetmarktplatz Mechanical Turk aussticht. Und so kann man dann erstmal unauffällig Geld scheffeln. Der nächste Schritt ist dann, die KI verdient Milliarden, indem sie Computerspiele, Filme und Serien im Rekordtempo produziert und die menschliche Konkurrenz dann quasi alt aussehen lässt. Da sehen wir ja, wenn wir ehrlich sind, schon Systeme, die sowas in ansetzen können. Natürlich immer noch mit menschlicher Unterstützung, aber Drehbücher schreiben, Filme produzieren, das kann KI in ansetzen heute schon. Also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der erste Blockbuster von KI geschrieben wird.
Ja, tatsächlich glaube ich, dass das, also so ein Blockbuster, das glaube ich, ist wirklich überhaupt nicht weit weg, weil diese Blockbuster natürlich ein ganz klarem Muster folgen in aller Regel. Ne? Also das sehen wir schon auch, Dinge, die erfolgreich sind in Hollywood, haben eine sehr, sehr ähnliche Muster. Und das ist ja was, was KI perfekt kann, Muster erkennen und reproduzieren. Also von daher, ja, gehe ich voll mit. Das passiert, aber das ist noch nicht die Weltherrschaft, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Du hast recht. Deswegen fangen wir vorne an. Also was sagt denn die aktuelle Forschung jetzt zur Frage, inwiefern wir schon auf gutem Weg zu einer Superintelligenz sind?
Ja, das Verrückte daran ist, dass zwar unglaublich viele Menschen mitsprechen und sagen, dass ihre Meinung dazu sagen, wie weit wir schon sind und dass wir auf dem Weg sind, aber dass es erstaunlich wenig konkrete Forschung und echte Evidenz dazu gibt. Also wenn man nach systematischen Studien sucht zu Fähigkeiten von großen Sprachmodellen, zum Beispiel in Bezug auf das Weltwissen oder ein Weltmodell, dann wird es ganz schnell ganz dünn. Und wer mich bei diesen Fragen immer wieder inspiriert hat, ist eine US-amerikanische Informatikerin, Melanie Mitchell heißt die. Und zwar immer dann, wenn jemand gesagt hat, da seht her, die KI hat ein Weltmodell oder so, hat sie reagiert und hat eine Frage gestellt oder direkt gekontert oder einfach ein anderes Beispiel genannt und gezeigt, dass dieses Wissen und diese Intelligenz, die da scheinbar da ist, eben doch ziemlich brüchig ist. Und zum Beispiel damals, als ich diese Geschichte mit Bart hatte, Bart sich in mich verliebt hat, meine Nicht-Affäre mit Bart, darauf muss ich bestehen. Damals hat Googles Forschungschef Blaise Aguera hat damals einen Aufsatz geschrieben und hat gesagt, die allgemeine Intelligenz ist doch eigentlich schon da, also AGI ist schon da. Und darin hat er gesagt, wir Menschen wollen das bloß nicht wahrhaben, weil wir uns für etwas Besonderes halten. Und er hat es biologischen Exzeptionalismus genannt. Also, dass wir denken, wir sind was Besonderes und keine Maschine kann da rankommen.
Krone der Schöpfung und so, klar. Ja,
ja, und so absurd es klingt, aber da ist was dran. Ne? Aber unabhängig davon, sagt Melanie Mitchell, sei es Unsinn zu behaupten, dass KI schon ein Weltmodell hat und dass wir auf dem Weg sind in die Superintelligenz. Lass uns doch mal reinhören, was sie mir gesagt hat.
There isn't, to my mind, a lot of evidence that these systems have developed very rich world models of the kind that we have.
Sie sagt also, es gäbe nicht wirklich viel Evidenz oder also Belege dafür, dass KI-Systeme ein Weltmodell entwickelt haben wie wir Menschen. Und auf der anderen Seite gäbe es einige Daten, die zeigen, dass sie über die physikalische Welt nachdenken oder argumentieren können, ganz ohne, dass sie je reale physische Erfahrungen gemacht haben. Und das ist übrigens eine alte Geschichte, über die ich auch schon viel recherchiert habe. Manche Forscher und Forscherinnen sagen, es braucht physische Erfahrungen, um die Welt wirklich zu verstehen. Also KI müsse einen Körper haben. Und da gab es auch immer wieder Experimente mit Robotern, die quasi wie ein Kind, in Anführungszeichen, gelernt haben durch die Interaktion mit der physischen Welt. Jetzt aber, wie gesagt, gibt es auch die Position, das ist alles nicht nötig. Es reicht allein massenhaft Sprachdaten aus dem Internet. Weil damit scheinen die großen Sprachmodelle Physik ja schon zu verstehen, ganz ohne Körper. Und genau das stellt Mitchell eben in Frage. Sie selbst hat auch ganz viel zu allgemeiner KI geforscht. Also sie ist eigentlich keine so eine Gegnerin, die es ja auch inzwischen viele gibt, die einfach das Ganze für Humbug halten und auch glauben, dass es falsch ist, sondern sie selbst, sie ist schon auch neugierig und versucht rauszubekommen, was fehlt denn genau, um eine KI wirklich intelligent oder breiter allgemein intelligent zu machen.
Das ist wirklich die spannende Frage. Also muss man den Apfel zu Boden fallen gesehen haben oder ihn selbst haben fallen lassen, um die Gravitationsgesetze zu verstehen? Oder reicht es, eine Menge Physikbücher zu lesen, um die zu durchsteigen? Was sagt denn Melanie Mitchell? Also welcher andere Ansatz wäre aus ihrer Sicht denn vielleicht vielversprechender, um so ein Weltmodell einer KI zu implementieren?
Also sie forscht gerade an diesem sogenannten ARC-Test, Abstract Reasoning Corpus Test, wo es darum geht, dass die KI tatsächlich in der Lage ist, abstrakte Konzepte zu verstehen. Und das ist ein Test, das ist ziemlich beeindruckend, den Menschen ganz einfach können, also recht intuitiv für uns. Man sieht bestimmte Formen und Muster und muss quasi die vervollständigen. Mhm. Und für KI ist es nicht zu lösen. Und sie glaubt, dass das, was ist, was fehlt und wie das eine KI lernt, ja, daran beißt sie sich auch die Zähne aus. Sie hat aber vor allem eben auch gezeigt, was nicht funktioniert. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil man, was man ganz viel sieht in sozialen Medien, sind so einzelne Beispiele, die verblüffend sind. Also was eine Zeit lang ganz in war, waren so Erklärungen, was man im Chatbot nennt. Also man nennt ihm 3-4 Gegenstände und der Chatbot antwortet, wie er die stapeln würde. Und daraus kann man dann ja als Mensch erkennen, ob das funktioniert oder nicht. Also ob so ein Stapel halten würde oder nicht. Zum Beispiel ein Zahnstocher, eine Schüssel mit Pudding, ein Glas Wasser und ein Marshmallow. Die Leute posten das dann, wenn es gut funktioniert. Und dann denkt man, Wahnsinn, die Physik, das ganze Wissen ist schon da. Und Melanie Mitchell hat jedes Mal, wenn sowas aufgetaucht ist, ein Gegenbeispiel gepostet. Sie hat dann zum Beispiel ein Wort geändert oder so und dann auf einmal kam totaler Unsinn dabei raus. Also zum Beispiel hat ChatGPT in ihrem Fall vorgeschlagen, den Zahnstocher in den Pudding zu stecken und das Marshmallow obendrauf und das volle Glas Wasser dann auf den Marshmallow zu balancieren. Also ja, du lachst genau.
Okay,
wir alle sehen sofort, es kann. Da ist nicht so weit her mit dem Weltmodell.
Recipe for Disaster, würde ich sagen, genau. Ja.
Genau, und Mitchell hinterfragt eben, ob diese beeindruckenden Beispiele standhalten und ob die Sprachmodelle wirklich den Sinn von Physik verstehen. Und sie sagt, nein.
The question is, can they take what they've been trained on and apply it flexibly to new situations?
Sie sagt also, die Frage ist, ob die KI-Systeme das, was sie gelernt haben, auch auf neue Situationen übertragen können. Und genau darum geht es ja beim Weltmodell, dass man abstrakter über die Welt nachdenken kann. Und wenn es um das Beispiel mit den gestapelten Gegenständen geht, ist es ein Unterschied, ob die KI das Beispiel aus den Trainingsdaten kennt, also im Prinzip auswendig gelernt hat, oder ob es ihr völlig unbekannt ist. Und bisher, so sagt Mitchell, seien die Systeme eben nicht gut darin, etwas zu verstehen, das weit außerhalb ihrer Trainingsdaten liegt.
Intelligenz ist das, was man verwendet, wenn man nicht genau weiß, was zu tun ist. Ich glaube, so oder so ähnlich hat das mal der Kognitionsforscher Jean Piaget auf den Punkt gebracht. Genau darum geht's. Also das Zurechtkommen mit Überraschung und Unbekanntem letztlich, oder?
Genau, und das scheint eben nicht zu funktionieren bei großen Sprachmodellen und Chatbots, so beeindruckend deren Aussagen oft sind und so verrückt eloquent das scheint. Eine der ganz wenigen, die wirklich systematisch solche Dinge wie das Weltmodell in großen Sprachmodellen untersucht. Die heißt Ida Momenejad und die ist Hirnforscherin und Informatikerin oder in Englisch Cognitive Computational Neuroscience. Und sie hat eben systematische Tests gemacht, zum Beispiel zur Frage, ob große Sprachmodelle ein Weltmodell entwickeln. Und da hat sie unter anderem denen ein Haus beschrieben, also den Lageplan, die Architektur von einem Haus mit mehreren Räumen und hat gesagt, hier zwischen Raum, es waren glaube ich insgesamt 10 oder 12 Räume und zwischen manchen ist eben eine Tür und bei manchen muss man außen rumgehen. Und wir Menschen würden, wenn wir so einen Lageplan vor uns liegen haben, eben sofort sagen, wenn dann die Frage ist, du willst von Raum 1 zu Raum 8, wo wir langlaufen würden, was der direkteste Weg ist. Und ja, die Sprachmodelle haben sich bei ihr erstaunlich oft verlaufen, sind im Kreis, teilweise auch im Kreis gelaufen, haben offene Türen ignoriert. Also da war klar, das mit dem Weltmodell funktioniert eben nicht. Man kann eben doch nicht allein auf Basis von Sprache ein Weltmodell entwickeln. Zumindest so, würde ich sagen, ist der Stand der wenigen Forschungen, die es gibt. Das heißt also, wir fallen auf diese Eloquenz rein, aber es steckt wohl doch weniger dahinter, als es scheint.
Eva, was du sagst, passt super zu einer Mail, die uns ein Hörer geschickt hat, Erdal Kiran nämlich. Darin lobt er unser Format zunächst mal sehr informativ. Danke dafür. Schlägt aber auch vor, den KI-Hype durchaus mal kritischer zu hinterfragen, als wir das manchmal tun, indem wir erklären, was KI noch alles nicht kann. Das war jetzt ein wunderschönes Beispiel, dass KI also nicht in der Lage ist, sich einen Lageplan einer Wohnung zum Beispiel zu erzeugen, nachdem man sie mit nötigen Informationen dafür gefüttert hat.
Ja, ich denke, das ist unser Beitrag zu was kann KI alles nicht, da
genau,
bin ich sehr gut drin.
Würde ich auch sagen, haben ein paar Antworten jetzt hier schon mal geliefert, die generative KI so ein bisschen entzaubern. Aber die spannende Frage, und da wollen wir jetzt noch weiter dran bohren, Eva, ist ja, könnten denn diese Schwächen nicht bald ausgebügelt werden? Also OpenAI zum Beispiel will ja mit seinem nächsten Sprachmodell, das kommendes Jahr rauskommen soll, ein KI-System präsentieren, das in vielen Fähigkeiten über die Problemlösefähigkeiten eines Doktoranden verfügen soll. Also den meisten von uns schon überlegen sein wird in den meisten Feldern. Laut OpenAI wäre das dann Level 2 auf so einer 5-stufigen KI-Skala, wobei 5 dann eben für die allgemeine KI steht, also für Superintelligenz. Also Frage an dich, müssen wir nicht einfach noch größere Sprachmodelle bauen, sie mit noch mehr Daten füttern und dann klappt das vielleicht doch alles?
Das ist wirklich die große Frage und ich meine zu beobachten, dass die Skepsis wächst und auch meine persönliche Skepsis wächst. Also auch unter anderem deshalb, weil wir ja sehen, GPT-5 wurde jetzt schon relativ oft angekündigt, noch ist es nicht da. Die bisherigen Verbesserungen, die wir gesehen haben bei Sprachmodellen sind, finde ich, immer kleiner geworden von Update zu Update. Und ein Problem daran ist, dass es unter anderem keine Trainingsdaten mehr gibt. Man kann eigentlich jetzt nicht mehr viel weiter skalieren, weil das gesamte Internet ist schon verbraucht, in Anführungszeichen, ist schon als Trainingsdaten genutzt worden. Es gab zwar erste Versuche mit KI-generierten Trainingsdaten, das ist aber schlecht gelaufen und das finde ich ist auch nicht überraschend, ne? Weil man sich vorstellen kann, dass natürlich bei diesen KI-generierten Ergebnissen immer irgendwas ein bisschen anders ist, als Menschen das machen würden und dann fehlen irgendwann wirklich gute, qualitativ hochwertige Trainingsdaten. Und bei den wenigen Versuchen, die es dazu gab, gab es oft wirklich schlechte und seltsame Ergebnisse. Und der andere Punkt ist natürlich, eventuell ist einfach eine Grenze erreicht und das sagt mir auch Melanie Mitchell. Sie sagt, manche Menschen denken zwar, dass große Sprachmodelle der Weg zur Superintelligenz sind, aber es gibt eben auch die Ansicht, das könnte eine Sackgasse oder ein Abweg sein. Sie sagt, es braucht ein neues Paradigma, also eine andere Architektur, ein anderes Training, eine ganz andere Art von Technologie, um wirklich robuste, menschenähnliche Intelligenz zu erreichen.
Wenn Sprachmodelle nicht die Antwort sind auf den Weg zur Superintelligenz, was könnte es denn dann sein?
Also ich habe verschiedene Menschen befragt und besucht und wer mich ziemlich beeindruckt hat, war Sepp Hochreiter, der zwar durchaus sagt, Sprachmodelle sind vielleicht der Weg zur Superintelligenz oder werden sich massiv verbessern, aber eben nicht in der Form, in der sie jetzt aufgesetzt sind. Also diese Transformer-Modelle, diese riesigen Dinger, die so viel Trainingsdaten und so viel Energie brauchen. Er sagt eben auch, da ist eine Grenze erreicht. Sepp Hochreiter kann man da durchaus zuhören, weil er ist echt ein Pionier im maschinellen Lernen. Der hat vor 30 Jahren schon die KI revolutioniert, also lange bevor das Wort KI überhaupt in aller Munde war.
Okay, wow, ja. Mhm.
Er hat damals einen Algorithmus entwickelt, der heißt LSTM. Das steht für Long Short-Term Memory. Und das ist natürlich sehr, sehr technisch, weil man auch schon vor 30 Jahren für KI-Revolution natürlich echt Fachleute gebraucht hat. Aber wir als Laien können sehen, dass es recht erfolgreich war, weil es so vor 10 Jahren seine Hochphase hatte, dieses Long-Short-Term-Memory, also dieses Gedächtnis, also ein langes Kurzzeitgedächtnis wörtlich übersetzt. Und damit hat er die damaligen neuronalen Netze mit einer Art von Gedächtnis ausgestattet und dadurch wurden die effizienter und eben auch deutlich leistungsfähiger und vor allem in der Sprachverarbeitung. Zum Beispiel waren ab 2012 war LSTM in allen Android-Handys und ab 2016 eben auch für die Sprachverarbeitung in iPhones integriert. Und das war wirklich State of the Art damals und wurde dann eben abgelöst durch die jetzigen Transformer-Modelle, also die Technologie, die hinter fast allen aktuellen Sprachmodellen steht, die auf dem sogenannten Attention-Mechanismus basiert. Und diese Technologie braucht sehr, sehr viel Rechenkapazität, weil sie eben dieses Gedächtnis nicht hat. Gleichzeitig hat es aber super schnell zu großen Erfolgen geführt, wie man ja an ChatGPT sehen kann. Und Hochreiter sagt, das war damals wichtig, weil es eben Geldgeber braucht. Die wollten halt schnelle Erfolgserlebnisse sehen. Aber er sagt auch, dass es eigentlich den Fachleuten schon damals klar war, dass es nicht beliebig lange weitergeht. Jetzt ist es soweit, jetzt ist also das Ende der Fahnenstange erreicht und es wird nicht mehr besser.
Ja, und was schlägt Sepp Hochreiter dann stattdessen vor? Also hat er denn bessere Ideen, wie wir diese Vision von künstlicher Superintelligenz irgendwann verwirklichen könnten?
Also er hat jedenfalls Ideen, ob die besser sind, ist wirklich schwer zu beurteilen. Aber er hat jedenfalls Ideen, er hat Investoren gefunden und er hat ein Startup gegründet und spuckt jedenfalls echt große Töne. Also er sagt, er will OpenAI vom Markt fegen, weil er eben sagt, jetzt muss dieser LSTM-Ansatz in Sprachmodelle eingebaut werden, weil dieses Gedächtnis eben dafür sorgt, dass die nicht mehr bei jedem Schritt alles neu berechnen müssen. Und das finde ich schon einleuchtend. Das braucht also weniger Rechenkapazität und die sind dann robuster und einfacher zu trainieren und wohl eben auch weniger Parameter.
Mhm. Behaupten kann man viel, selbst wenn man einer der frühen Wegbereiter von künstlicher Intelligenz ist, hat er das Zeug, quasi die Szene nochmal zu revolutionieren?
Also er ist auf jeden Fall so ein Typ, ne, wo man denkt, oh je, er nimmt den Mund ganz schön voll. Aber tatsächlich, also er hat viel erreicht und die Fachwelt spricht wirklich nur mit Hochachtung von ihm. Also zum Beispiel Bernhard Schöllkopf, der ja in Tübingen das Max-Planck-Institut für lernende Systeme leitet, sagt, dass LSTM einer der bekanntesten Algorithmen überhaupt ist und wirklich viel verändert hat. Also Hochreiter weiß schon, wovon er spricht. Ob er jetzt mit einer Handvoll Mitarbeiter, die er tatsächlich nur hat, wirklich OpenAI vom Markt fegt, ja, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht arbeitet OpenAI im Hintergrund eben auch schon an anderen Technologien, vielleicht auch an genau so einer.
Das führt uns jetzt quasi zum IT-Konzern, der Prometheus entwickelt hat. Was tut sich da?
Also erstens ist es für uns als Öffentlichkeit schwierig, Prometheus genauer zu verstehen oder eben geheime Pläne, die natürlich aus guten Gründen und gar nicht nur im Science-Fiction geheim sind, zu verfolgen. Aber es ist sogar auch für Fachleute schwierig, Innovationen vorherzusagen, auch für die, die ganz tief drinstecken. Und das ist mir in meiner jüngsten Recherche klar geworden. Da habe ich zur Frage recherchiert, ob KI Programmierer ersetzen kann. Denn das ist ja auch was, was gerade ganz klar wird. Sprachmodelle können unglaublich gut programmieren. Und erste Fachleute sagen schon, das ist wirklich das Ende des Programmierens. Also Menschen werden in Zukunft kaum noch programmieren, weil natürlich KI viel billiger ist. Und natürlich gibt es da jetzt gerade noch einige Probleme. Allen voran, dass KI-generierter Code eben oft unsicher ist, weil die Trainingsdaten ganz schlecht sind, weil eben im Internet sehr, sehr viel unsicherer Code auch veröffentlicht ist. Aber natürlich ist die Frage, was kommt in Zukunft? Wie weit ist man denn schon im Hintergrund dafür, Lösungen zu entwickeln? Und ist generative KI jetzt auf dem Weg dorthin, Programmieren vielleicht auch besser zu lernen und zu perfektionieren? Wie wird sie sich da weiterentwickeln? Mhm. Oder sind wir eben da an der Grenze? Und da habe ich mit vielen Experten gesprochen für diese Recherche, unter anderem mit Matt Welch. Und der sollte wirklich wissen, wovon er spricht. Matt Welch hat schon bei Apple und Google gearbeitet und ist jetzt gerade Informatikprofessor in Harvard und unterrichtet da eben unter anderem die Grundlagen des Programmierens. Und er ist sich aber gleichzeitig sicher, dass wir das wirklich bald gar nicht mehr lernen müssen, weil er sagt, der Natural Language Computer kommt.
Das heißt, dem sagt man einfach, was man will und er löst das Problem dann mit Programmcode.
Genau, das ist im Prinzip wie eine Nebenwirkung von genereller oder allgemeiner KI. Also Systeme, die eben dann wirklich verstehen, was wir wollen. Und dann muss man nicht mehr programmieren können, sondern dann können wir unseren Computern einfach in Zukunft sagen, bitte mach das und das. Und er sagt, das kommt auf jeden Fall. Und er wird aber natürlich dafür auch total angegriffen. Natürlich, ich glaube, weil viele Angst um ihre Jobs haben, aber eben auch, weil viele sagen, das ist doch totaler Quatsch, KI ist doch noch lange nicht so gut, so viele Fehler. KI wird nie wirklich programmieren können. Und er sagt eben, Menschen sind nicht gut darin, sich die Zukunft vorzustellen. Und daran liegt das, daran liegen diese Reaktionen. Weil er sagt, in 5 oder 10 Jahren ist er da, dieser Natural Language Computer.
I think people are judging the state of the technology based on the consumer.
Welch sagt also, die Menschen beurteilen Technologie immer auf Basis dessen, was bereits auf dem Markt ist. So wie eben bei ChatGPT auch. Man soll aber eben nicht so darüber nachdenken, weil die Entwicklung im Hintergrund verläuft, in Labors, in die wir normale Menschen keinen Einblick haben. Und wir können deshalb die neuesten Entwicklungen erst dann testen, wenn sie auf dem Markt sind. Und er sagt, die nächste Generation von KI wird eben jetzt gerade in Labors entwickelt. Und deshalb können wir uns das nicht vorstellen, haben auch keinen Zugriff darauf.
The next generation of AI tech is just beginning to get, you know, researched.
Eva, jetzt nehme ich aber so eine gewisse Ambivalenz wahr, weil du hast ja ganz zum Einstieg gesagt, du glaubst nicht, dass die Superintelligenz schon vor der Tür steht. Aber jetzt höre ich raus, vielleicht doch auszuschließen, jedenfalls ist es nicht, weil wer weiß, was da gerade hinter verschlossenen Türen entwickelt wird.
Also ausschließen würde ich es nicht, genau. Die Frage, wird KI so schlau wie Menschen? Gibt es diese generellere, breitere KI? Sind wir auf dem Weg dahin? Ist schwer zu beantworten, aber ich glaube schon auch, dass wir Menschen einen Bias haben, nämlich ein Bias für uns sozusagen. Also wir sind schwer da, objektiv zu sein. Ich habe ja vorher von dem Aufsatz von Blaise Aguera erzählt, der gesagt hat, die Superintelligenz ist schon da, wir wollen es aber nicht sehen, weil wir uns halt für was Besonderes halten, wir Menschen. Und da ist auf jeden Fall was dran. Also diesen Bias habe ich an mir selbst schon beobachtet. Ich habe viel mit Philosophen und Hirnforscherinnen zum Beispiel über Bewusstsein diskutiert, also über die Frage, was ist das? Wo haben wir das? Und kann es sein, dass Maschinen das entwickeln? Und da gibt es ja durchaus diese Thesen, dass es Bewusstsein gar nicht gibt, dass es eben auch im Menschen eigentlich nur eine Simulation ist. Und da blieb mir am Ende immer nur dieses, aber ich fühle es doch als Argument. Da ist doch was Besonderes und basta. Aber die Basis ist unklar.
Ich will mal das Beispiel von dem Philosophen Nick Bostrom nennen. Den kennst du ja bestimmt auch. Er hat auch ein Buch mit dem Thema Superintelligenz geschrieben. Nick Bostrom ist bekannt durch dieses Büroklammer-Szenario, wo also ein KI-System die Menschheit auslöscht, um seinen Auftrag, so viele Büroklammer wie möglich herzustellen, möglichst gut zu erfüllen. Und Nick Bostrom fordert deshalb, wir müssen uns vorbereiten und Gefahren eindämmen, die von solchen Systemen ausgehen könnten. Er sagt, wir müssen KI-Codes so schreiben, dass die Software eben nicht amok laufen kann. Zum Beispiel gemäß den Robotergesetzen von Isaac Asimov. Er sagt, der Missbrauch solcher Systeme muss verhindert werden. Und er sagt auch, wir brauchen eigentlich eine Ethik für digitale Gehirne, weil irgendwann werden die wahrscheinlich kommen. Ist es aus deiner Sicht zu früh, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, oder wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt?
Ich meine, es ist nie zu früh, sich über KI-Ethik Gedanken zu machen. Die Frage ist natürlich, was denkt man, was sind denn die aktuellen Gefahren, um die man sich kümmern muss? Und da sehe ich eigentlich zwei verschiedene Themen, auch in diesen Beispielen. Also das eine ist, es wird natürlich immer böse Menschen geben, die KI missbrauchen oder instrumentalisieren. Und es wird auch immer dumme Fehler geben, also zum Beispiel unklare Eingaben, die zu unerwünschten Ausgaben führen können, wie bei dem Büroklammerbeispiel. Mhm. Und natürlich muss man Computerprogramme stoppen können, ganz egal, ob es Machine Learning oder andere sind. Also natürlich, das ist wichtig.
Ein Notausschalter.
Notausschalter, klar. Aber für viele von diesen Szenarien müsste KI eben erstmal einen eigenen Willen entwickeln. Und das sehe ich noch nicht. Die Sorge ist ja, wir entwickeln Notausschalter und KI verhindert, dass wir ihn drücken oder entwickelt sich weiter, weil sie es überleben möchte.
Es umgeht ihn quasi.
Genau. Und das, also dass KI einen eigenen Willen entwickelt, das habe ich noch kein logisches Argument gefunden, warum das passieren sollte und warum dann das erste Ziel ist, die Menschheit auszulöschen, ist ja die nächste Frage. Und ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion eben oft ablenkt von den aktuellen Gefahren, die wir jetzt angehen müssen. Und da sind wir eher hinterher damit, mit einer Ethik oder mit allgemeinen verbindlichen Regeln, auf die wir uns als Menschheit vielleicht auch nie einigen können. Aber so Themen wie autonome Waffen, böse Menschen, die KI missbrauchen für wirklich verheerende, gefährliche Dinge. Mhm. Aber auch dieser Bias, ne? Also das Dinge, die aus Versehen passieren, also rassistische Verzerrungen in KI-Systemen, die dann in Verbindung mit so einer Maschinengläubigkeit dazu führen, dass Menschen unfair behandelt werden. Ja? Also es gibt ja jetzt schon Beispiele von Computersystemen, die Entscheidungen über zum Beispiel Sozialleistungen treffen oder über Freiheitsstrafen von Menschen, die teilweise auf dem Markt sind und bei denen dann irgendwann rauskommt, ups, die haben systematisch bestimmte Menschengruppen ausgegrenzt, also Schwarze beispielsweise in den USA. Und es gibt Beispiele, wo Menschen, weil ihnen Sozialleistungen gestrichen wurden von so einem System, die haben sich umgebracht, weil sie nicht wussten, wovon sie noch leben können. Und die Menschen in den Behörden, die da am Ende die Verantwortung haben, haben natürlich aus Maschinengläubigkeit oder weil halt der Computer ist doch neutral, so denkt man ja, haben aus solchen Gründen da auch nichts dagegen getan, sondern sind davon ausgegangen, das wird schon Hand und Fuß haben. Und das finde ich jetzt aktuell so viel relevanter als so ein Büroklammerbeispiel.
Kann ich super nachvollziehen, was du sagst. Ich denke auch erstmal um die naheliegenden Probleme kümmern, die wirklich drängend sind. Ich denke aber schon auch, man sollte das andere im Blick behalten. Also Stephen Hawking, der berühmte Physiker, der hat einige Jahre vor seinem Tod in einem Buch nochmal ein eindrückliches Beispiel genannt, wo es um künstliche Intelligenz auch ging. Er sagte, Lass mal vorstellen, eine weit überlegene außerirdische Zivilisation würde uns eine Nachricht schicken, wo drin steht, also in einigen Jahrzehnten besuchen wir euch. Würde die Menschheit dann sagen, okay, gebt uns Bescheid, wenn ihr da seid, wir machen dann schon mal das Licht an? Vermutlich nicht, schrieb Stephen Hawking damals. Er sagte aber, ihm kam es damals genauso vor, dass unsere heutige Haltung zum Umgang mit künstlicher Intelligenz genauso aussieht. Also wir reagieren gar nicht drauf, obwohl da vielleicht drohende Gefahren am Horizont sind. Stephen Hawking ist nicht der Einzige, auch Fachleute wie Mustafa Suleiman, den du ja auch kennst, wie ich aus unserem letzten Gespräch weiß, sieht das ja durchaus ähnlich. Einer der Mitgründer von DeepMind stößt denselbe Horn. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen, aber wahrscheinlich müssen wir auf beiden Zeitskalen unterwegs sein.
Also aktuelle einigen wir uns Probleme drauf, lösen. Dass wir auf jeden Fall auch die aktuellen Probleme vielleicht kurz vorher noch lösen. Und dann liebe ich solche Gedankenspiele, ja, und sind solche Natürlich. Ethischen Philosophendiskussionen super. Und klar, es ist gut, wenn wir darauf vorbereitet sind. Aber wie gesagt, lasst uns vorher die dringlichen aktuellen Themen noch schnell lösen.
Super, Eva, sind wir d'accord. Vielen Dank für deine Recherchen und das Teilen deiner Einsichten und Ansichten hier mit uns. Ich glaube, wir können festhalten, die Zukunft bleibt auf jeden Fall spannend, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Und ich komme natürlich gerne wieder für weitere spannende Zukunftsthemen.
Und wenn ihr da draußen zu allem, was wir hier jetzt besprochen haben, Ideen, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 5952 9753. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und wir freuen uns natürlich auch über jede Empfehlung und jeden wohlwollenden Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nächste Woche wirft Moritz hier gemeinsam mit Fedi einen Blick hinter die Kulissen von Open-Source-Modellen für künstliche Intelligenz. Wie gut sind die? Was kann man damit schon machen? Und unter anderem wollen die beiden auch das frei verfügbare Sprachmodell Llama 3.1 von Meta kritisch aufs Korn nehmen. Finde ich gut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.